Guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon zum dritten Vortrag. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zur Lange Nacht der Forschung im Kepler-Salon. Das ist eine spezielle Zusammenarbeit mit anderen Universitäten und an sich ist diese Veranstaltung, die wir heute haben, nur deshalb zustande gekommen, weil Michael Grieger mich vor einigen Monaten angesprochen hat, ob er den Raum mieten kann für Computing Grid, also die Vorführungen ihrer eigenen Forschungen. Und da hat er eigentlich etwas ausgelöst, wo ich dachte, muss eigentlich der Kepler-Salon insgesamt mit dabei sein. Da darf nicht nur ein einzelner Bereich sein, sondern wir müssen das eigentlich so machen, dass jede Universität Platz findet, um einen eigenen kurzen Vortrag zu machen. Und damit ist die Idee geboren, eben 5 Vorträge zu halten, jeweils mit 20 Minuten, was etwas kürzer ist, oder 40 Minuten insgesamt, was etwas kürzer ist, als unsere sonstigen Vorträge sind. Aber nochmal herzlichen Dank für die Ideengebung. Okay. Michael Grieger hat Wirtschaftsinformatik studiert, arbeitet seit 2006 bei RISC Software GmbH und seit 2008 ist er operativer Leiter der Austrian Git Entwicklungszentrum, AGITS, das im Rahmen des vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung finanzierten Projekt Austrian Grid in der RISC Software GmbH eingerichtet wurde. Und seit Anfang 2009 leitet Michael Grieger auch den Bereich Parallel Computing der RISC Software GmbH. Was er uns heute irgendwie vorstellen wird, ist so ein Bogen. Er wird einen Bogen spannen zwischen von den Anfängen des Computers zu den Anfängen des Internets, die ersten Heimcomputer, World Wide Web und später zum Grid Computing und wird es anhand dessen näher beschreiben. Darüber hinaus gibt es auch noch im Tech Center Vorführungen, genauere, aber das können Sie vielleicht selbst kurz erklären, was dort noch alles zu sehen ist. Falls Sie nämlich Interesse daran haben, noch weiter ins Detail zu gehen, wäre dort die Möglichkeit, in dieses Thema noch tiefer eingeführt zu werden. Aber ich darf gleich das Wort übergeben an Michael Grieger.
Danke vielmals. Vielleicht gleich vorweg, mein Vortrag heißt vom einzelnen Rechner zum Computing Grid. Ich werde in diesem Vortrag, wie schon erwähnt, versuchen, von der Technik her in Grid Computing einzuführen, und zwar über einen historischen Überblick, und möchte Sie herzlich einladen, Details über Grid Computing, über den technischen Aufbau und wie das im Detail funktioniert, im Tech Center zu erforschen. Dort gibt es eine sehr interessante Station, bei der Sie sich persönlich an Grid Computing beteiligen können. Sie können selbst eine Berechnung im Grid starten und mit Kollegen von mir auch nähere Informationen austauschen und erfahren. Das, was Sie hier sehen, ich zoome jetzt aus Linz hinaus, das ist das, womit ich meinen Vortrag beenden werde. Und es hat in Österreich schon ziemlich jeder einen Computer zu Hause, beziehungsweise ein Mobiltelefon, das um vieles leistungsfähiger ist als die ersten Computer, die es überhaupt gegeben hat. Und hiermit möchte ich meinen Vortrag eigentlich richtig beginnen. Vom einzelnen Rechner zum Computing Grid, Rechenleistung aus der Netzwerkwolke. Die ersten Computer gibt es eigentlich noch nicht so lange. Und zwar insofern Computer, dass sie programmierbar sind, dass sie beliebige Programme ausführen können, dass sie elektronisch sind. Und einer der ersten Computer stammt aus Österreich, aus Deutschland selbstverständlich. Z3 von Konrad Zuse. Dieser Rechner wurde 1941 gebaut. Und das war der erste wirklich programmierbare, noch nicht vollständig elektronische Rechner, sondern er hat noch mit Relais gearbeitet teilweise, wo man schönes Klack, 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 Klack die ganze Zeit gehört hat. Ich selbst bin natürlich viel zu jung, als das noch mitzuerlebt zu haben und möchte mit diesem Rechner einen kurzen Überblick über die Geschichte starten. Vielleicht noch vorab noch einige wichtige Informationen. Es werden heuer einige sehr interessante Jubiläen gefeiert. Ich weiß nicht, wie viele das wissen. Heuer ist es 40 Jahre her, dass es in Österreich das Informatikstudium an sich gibt. Seit 40 Jahren gibt es an der Johannes Kepler Universität das Informatikstudium, die erste Universität in Österreich war, die das Informatikstudium angeboten hat. Vor 40 Jahren wurde darüber hinaus in Kalifornien das erste Datenpaket zwischen zwei Universitäten verschickt, im ARPANET, und zwar von der UCLA in Los Angeles und der Stanford Universität. Und mit diesem ersten Datenpaket hat dann der Siegeszug oder die Entwicklung der Netzwerktechnik begonnen, die schließlich vor 20 Jahren mit dem Internet, mit dem World Wide Web weitergeführt wurde. 1989 hat der Wissenschaftler, der damals junge Wissenschaftler Tim Berners-Lee, den Antrag gestellt in CERN zur Entwicklung, zum Aufbau eines Hypertext-Netzes, hat man das genannt, oder hat er das genannt. Sein erster Name war dafür Hypertext-Mesh und wurde erst danach zum World Wide Web, zum weltweit umspannenden Netz. Und das ist jetzt 19 Jahre her, dass eben dieses World Wide Web öffentlich zur Verfügung ist.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage? Wo ist der Unterschied zwischen Internet und World Wide Web? Es wird ja mittlerweile dasselbe genannt, oder? Wenn ich jetzt ins Internet gehe, dann bin ich automatisch im World Wide Web.
Das Internet an sich ist eigentlich die Infrastruktur, die darunter liegt. Das World Wide Web ist das, was man als Webbrowsen kennt. Also es gibt diese Webserver, wo man sich Webseiten ansieht und einfach nur Text hat und Bilder und teilweise auch Videos, wo man Webseiten besucht wie Facebook etc. E-Mail zum Beispiel ist nicht Teil des World Wide Web. E-Mail funktioniert, basiert auf der Infrastruktur des Internets. Also es wird die Infrastruktur des Internets genutzt für E-Mail. Es wird die Infrastruktur des Internets genutzt für Skype, für irgendwelche Chats, für Telefonie, Voice-over-IP-Telefonie. Das World Wide Web an sich ist nichts anderes als das, was man mit einem Webbrowser besuchen kann und benutzen kann. Jetzt aber zurück zu den Rechnern. Also vor 40 Jahren, wie gesagt, wurde das Internet dann, war der Beginn des Internets. Die ersten Rechner waren natürlich noch sehr große Rechenanlagen und es hat eigentlich keiner das Geld gehabt und den Platz gehabt, um so etwas zu Hause aufzustellen. Und somit wurde dann 1947 mit einer Erfindung der Rechnerbau revolutioniert mit dem Transistor, der es ermöglichte, Rechner immer kleiner zu gestalten und kleiner zu bauen. Und somit wurde 1955, jetzt kommt eine österreichische Spezialität, 1955 mit den ersten Transistorrechnern kleinere Rechnerarchitekturen möglich und effizientere Rechnerarchitekturen möglich. 1958 ging in Wien der erste Transistorrechner von Kontinentaleuropa in Betrieb, das sogenannte Mailüfterl von Professor Semanek. Und das war eigentlich auch einer der wenigen Rechner, die wirklich in Österreich entworfen und gebaut worden sind, wenn nicht sogar der einzige. Alle anderen Rechner sind entweder aus den USA oder in Japan oder in Ostasien entworfen worden, wo auch jetzt die großen Chip-Hersteller sitzen. Und in den 60er Jahren, 1965, hat dann ein Wissenschaftler ein wichtiges Gesetz formuliert, mit dem Nachnamen ist er Moore, heißt er Moore. Der war auch der Mitbegründer von einer größeren Firma, die jetzt in fast allen Computern vertreten ist, Intel. Moore's Law, bei dem es darum geht, dass sich alle zwei Jahre die Anzahl der Transistoren auf Rechnern verdoppeln. Also die ersten Rechner hatten ein paar tausend Rechner. Im ersten Rechner von Professor Zemmerlich waren 5000 Transistoren in etwa enthalten. Und ein heutiger Prozessor, wie zum Beispiel in diesem Laptop oder im Laptop hinter mir, hat einige hundert Millionen Transistoren auf einer Fläche, die 3 mal 3 Zentimeter misst. Jetzt Man kann sich vorstellen, wie klein die Technologie geworden ist und wie leistungsfähig. Wir waren jetzt gerade 1964 bei der Formulierung von Moore's Law. Und diese kleinen Prozessor, die danach produziert wurden, der erste Mikroprozessor, der, was jetzt in den heutigen Rechnern drinnen ist, wurde 1971 das erste Mal gebaut. Und das hat dann wirklich erst die Entstehung dieser kleinen Computer ermöglicht. 1977 ging dann der erste Computer, wurde der erste Computer verkauft. Das war damals der Commodore PET 2001. Das war wirklich der erste vollständig zusammengebaute Computer, den man sich nach Hause stellen hat können. Somit waren nicht mehr diese großen Hallen notwendig für einen Rechner, sondern sie wurden wirklich klein. Ebenfalls 1977 ist dann von Apple der erste Computer verkauft worden. Somit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre hat die Revolution dieser Heim-PCs begonnen. IBM, Apple, Commodore, DEC auch, haben dann begonnen, diese kleinen PCs zu bauen, aber sie waren noch nicht vernetzt, waren noch nicht wirklich vernetzt. Und das wurde dann erst wirklich durch das World Wide Web möglich, beziehungsweise durch die Technologierevolution, die es ausgelöst hat. Und wie vorhin schon erwähnt, war das 1989, beziehungsweise 1990. Wenn man sich heute Statistiken des Internets anschaut, hier noch ein Bild, kurz vom ersten Webbrowser. Damit waren nur ein paar Rechner, ein paar hundert Rechner verbunden. Heute schaut die Internetstatistik natürlich ganz anders aus. Wenn man eine Bevölkerung hat von ca. 6,7 Milliarden Einwohnern auf Bewohnern der Welt, gibt es zumindest laut einer Statistik, den Internet World Stats, ca. 1,6 Milliarden Internetbenutzer. Jeder von diesen hat einen Rechner zu Hause stehen, jeder von diesen hat irgendwie Zugang zu einem vernetzten Welt, computervernetzten Welt. Und 1994 haben dann einige Wissenschaftler die Idee gehabt, warum stellen wir nicht bei einer Konferenz unseren Besuchern, das war damals die Supercomputing-Konferenz, warum stellen wir unseren Besuchern nicht die Rechenleistung von 11 Forschungsnetzwerken zur Verfügung. Und somit wurde für die für die Supercomputing-Konferenz 1995 wurde eine Software programmiert, die dann diese Verteilung der Berechnungen ermöglicht hat. Das war das Globus Toolkit. Und die erste Version des Globus Toolkit hat somit die Basis gelegt für Grid Computing sozusagen und wird in einer weiteren Stufe jetzt auch im Rahmen des Austrian Grid verwendet, das Globus Toolkit 4 nennt man das. Das ermöglicht eben die Verteilung von Berechnungen. Zu was braucht man das? Jeder, der zu Hause sitzt und seinen Computer für private Zwecke verwendet, was macht man damit? Man schreibt einen Text, man redet mit irgendwem, man macht irgendwelche Tabellenkalkulationen vielleicht, man schaut sich vielleicht das eine oder andere Video an, man hört sich Musik vielleicht darauf an. Der Computer an sich wird immer multimedialer, aber auch immer leistungsfähiger. Und trotzdem reicht dafür viele Aufgaben nicht aus. Unter anderem eben auch bei dem, was wir vorhin gesehen haben. Das war eine Visualisierung von CERN, von dem Rechnernetzwerk, das an CERN hängt, am LHC, dem größten Teilchenbeschleuniger der Welt, der jetzt gerade den Betrieb aufgenommen hat, oder wo gerade die Warmlaufphase oder Kaltlaufphase, je nachdem, wie man es sieht, begonnen hat. Und dieser Teilchenbeschleuniger wird pro Jahr ca. 10 Petabyte an Daten generieren. Wer kann sich was unter Petabyte vorstellen? Niemand. Gigabyte, ist das ein Begriff? Das ist ungefähr 100 Gigabyte, passen im Moment auf eine Festplatte drauf. Es gibt auch Festplatten 1 Terabyte. Das sind 1 Terabyte sind 1000 Gigabyte. Wiederum um den Faktor 1000 kommt man in den Petabyte-Bereich. Wenn man die Daten, die der Teilchenbeschleuniger in CERN auf CD brennen würde, würde dieser Stapel und diese CDs übereinander stapeln, würde dieser Stapel 20 Kilometer hoch sein. Das ist das, was pro Jahr an Daten generiert wird. Und zur Verarbeitung dieser Daten, zur sicheren Speicherung dieser Daten, braucht man Unmengen an Datenplatz natürlich, an Speicherplatz und auch an Rechenleistung. Und hierfür gibt es eben unter anderem genau das, was Sie hier sehen. Das sind weltweit verteilte Ressourcen, Rechner in Hochleistungszentren, die zur Verfügung stehen, wo Daten ausgetauscht werden, Daten verteilt werden, wo Wissenschaftler aus der ganzen Welt darauf Zugriff haben und selbst Berechnungen starten können. Das braucht man aber nicht nur eben, wie gesagt, für CERN, sondern auch für Wettervorhersagen, für Berechnungen von Wettervorhersagen. Wettervorhersagen sind sehr rechenintensive Aufgaben. Es gibt ein Projekt Earth Weather Grid, in dem es darum geht, ein Wettermodell für die ganze Welt zusammenzustellen und Wettervorhersagen oder das Klima der Welt zu berechnen. In etwas kleinerem Ausmaß findet das Ganze in Österreich statt, im Rahmen des Austrian Grid, wo es eine Berechnung gibt für Wettervorhersagen in den Alpen. Die Alpen sind insofern etwas schwierig, weil wir hier ein sehr stark zerklüftetes Gebiet haben und sich somit Wolken in unterschiedlichen Stellen anspeichern können und die Wettervorhersageberechnungen natürlich auf sehr kleinem Raum stattfinden müssen. Das heißt, wir haben sehr aufwendige Simulationen, die durchgeführt werden müssen. Und das wird unter anderem auch im Austrian Grid gemacht. Was ist jetzt das Austrian Grid im Kontext von dieser Visualisierung hier? Das Austrian Grid selbst ist eigentlich nur ein Projekt, das für 5 Jahre jetzt gefördert wurde, wo es um den Aufbau einer Grid-Computing-Infrastruktur gegangen ist. Und es gibt hier Ressourcen in Österreich an 9 Universitäten mit ca. 1400 Prozessoren, die zusammengeschlossen sind und Wissenschaftlern für Berechnungen zur Verfügung stehen. Und hier werden unter anderem, wie schon gesagt, Wettervorhersagen berechnet, hier werden Materialstrukturen berechnet und optimiert, hier werden für medizinische Anwendungen Berechnungen durchgeführt, unter anderem für Augenfehlstellungen, das kann man sich auch im Tech Center anschauen, wie das, was da gemacht wird. Hier kann man sich im Rahmen des Austrian Grid werden unter anderem noch die Atemluft wird analysiert auf Krankheitserreger etc. Das Ganze wäre unter anderem nicht in Österreich. Hier möchte ich noch kurz auf eine nette Errungenschaft aus Hagenberg zurückkommen, die in den Ende der 70er Jahre entstanden ist. Professor Bruno Buchberger hat damals den ersten parallelen Rechner Österreichs zusammengebaut, den man sich übrigens auch im Schlossmuseum ab Jänner anschauen kann. Das war der erste parallele Rechner Österreichs, wie gesagt, die L-Maschine. Und aufgrund dessen und seiner Forschungstätigkeit im Bereich Parallel Computing ist auch das Austrian Konsortium für paralleles Rechnen entstanden vor 10 Jahren, 20 Jahren. Heuer gibt es 20 Jahre ACPC, ist die Abkürzung, das Austrian Center for Parallel Computing.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen, ja. Was ist Parallel Computing?
Parallel Computing, für normal, wenn Sie einen Prozessor haben und eine Berechnung durchführen möchten, beziehungsweise mehrere Berechnungen durchführen möchten, haben Sie nur einen Prozessor. Das heißt, dass jeder einzelne Berechnungsschritt wird nacheinander ausgeführt. Wenn Sie jetzt mehrere Rechner zur Verfügung haben, beziehungsweise die entsprechende Aufgabenstellung dafür auch, dann können Sie diese Berechnungen nicht, können Sie diese verteilen auf mehrere Prozessor und somit gleichzeitig durchführen und haben schneller ein Ergebnis. Das ist Parallel Computing, paralleles Berechnen von Aufgaben. Und das war auch der Grundstein für das Austrian Grid Projekt, das, wie gesagt, eben jetzt seit 2004 in Österreich stattfindet. Und wo wir als RISC Software GmbH für wirtschaftliche Anwendungen in diesem Bereich tätig sind und Projekte in diesem Bereich durchführen. Eben für wirtschaftliche Anwendung, weil es jetzt an der Zeit ist, diese Technologie aus der Wissenschaft in die Wirtschaft zu bringen.
Und welche Bereiche gibt es da in der Wirtschaft, die interessant sind für die Wirtschaft, diese Ressource zu nutzen?
Es ist so, dass Grid Computing es ermöglicht, aus Ressourcen zu nutzen, die man selbst nicht zur Verfügung hat. Das heißt, man braucht sich selbst nicht einen Hochleistungsrechner anschaffen, sondern kann auf Ressourcen von anderen Personen, anderen Firmen zugreifen, anderen Einrichtungen zugreifen. Man erspart sich den Betrieb, die Kosten für die Infrastruktur und kann trotzdem relativ schnell Ergebnisse bekommen für unterschiedlichste Berechnungen. Wir haben Anwendungen aus der Logistik zum Beispiel, wo es darum geht, dass man möglichst optimal Touren berechnet oder Produktionsprozesse plant, was relativ aufwendig Berechnungen sind. Es gibt natürlich auch unterschiedlichste Anwendungen aus Materialwissenschaften, wo man simuliert, wie ein Material zusammengesetzt werden muss, damit es unter gewissen Bedingungen möglichst optimal möglichst stabil ist zum Beispiel oder einfach gewisse Eigenschaften aufweist, die es braucht. Dass man es vorher simulieren kann, aus welchen Stoffen man dieses Material zusammensetzen muss, wie man es konstruieren muss. Oder auch für Strömungssimulationen. Es gibt ein Projekt zur Simulation von Blutflussströmen im Hirn, wo auch bei uns in der Firma eben Software entwickelt wurde zur Simulation von Blutströmen in Gehirngefäßen, wo es darum geht, falls eine Ausbuchtung in einem Gefäß vorkommt, ein sogenanntes Aneurysma, unter welchen Bedingungen platzt dieses Aneurysma und was kann man dagegen machen. Also diese Simulationen zum Beispiel kann man auch mit Hilfe von Grid-Technologien relativ effizient lösen.
Moment, vielleicht nur ganz kurz. Bitte warten Sie ganz kurz, bis das Mikrofon da ist, weil wir zeichnen alles auf. Und damit man das später wieder anhören kann, wäre es gut, wenn man auch Ihre Frage auf dem Band hätte. Deswegen würde ich Sie bitten, ganz kurz abzuwarten.
Eine Frage zu den Kosten, um diese Ressource zu nutzen. Das wird ja nicht gratis sein.
Es ist so, dass wenn universitäre Ressourcen genutzt werden, jede Universität gewisse Schemata hat, nach denen sie Rechenleistung selbst zur Verfügung stellt. Andererseits gibt es auch Möglichkeiten oder andere Versionen von Grid Computing, wo man auch privat Computerleistung oder Rechenleistung zur Verfügung stellen kann. Hier gibt es ein großes Projekt, das World Community Grid, wo einfach gratis von freiwilligen Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird für Berechnungen. Ansonsten ist das ein jeweiliges Ausmachen eigentlich mit den Ressourcen, die man benutzen möchte. Hier ist es noch dazu so, vielleicht als Ergänzung dazu, diese Ressourcen, die man hier sieht zum Beispiel, die hier visualisiert werden, es gibt wenige oder fast keinen Benutzer, der wirklich auf alle diese Ressourcen gleichzeitig zugreifen kann. Sondern diese Ressourcen werden über virtuelle Organisationen oder Organisationen zu Ressourcenpaketen zusammengefasst und man muss Mitglied einer dieser Organisationen, virtuellen Organisationen sein, dass man auf diese Ressourcen zugreifen kann.
Wer leitet diese Organisationen oder ist das dann ein Büro oder sind das dann, ist das eine Verbindung oder wie muss man sich so eine virtuelle Organisation vorstellen?
Ist eine gute Frage, nachdem sie virtuell ist. Der Vorteil von Grid Computing an sich ist der, dass die Ressourcen in unterschiedlichen administrativen Bereichen beheimatet sind. Also es gibt nicht jemanden, der sagt, jetzt wird das Grid abgedreht und es ist nichts mehr vorhanden, sondern die arbeiten wirklich voneinander unabhängig und kommunizieren über standardisierte Schnittstellen. Eine virtuelle Organisation jetzt ist einfach ein Zusammenschluss von mehreren an einem Grid beteiligten Einrichtungen, die sagen, wir erstellen jetzt eine virtuelle Organisation und somit...
Die einigen sich dann irgendwie auf ein Regelwerk.
Genau, richtig. Ja. Genau.
Und jeder versucht eben seine Ressource, die möglich ist, dort einzubringen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Genau so ist es.
Gibt es von Ihnen Fragen?
Wie schaut das denn eigentlich aus? Es lässt sich nicht unbedingt jede Anwendung parallelisieren oder ins Grid bringen. Ich kann nicht zum Beispiel Datenbankabfragen parallelisieren, zum Beispiel, damit die Daten nur ein Ort sind. Beziehungsweise, welche Applikationen oder welche Sachen in welcher Programmiersprache lassen sich dann eigentlich damit realisieren?
Zuerst einmal zu den Datenbankabfragen. Hier ist es schon so, dass man, wenn man die Daten verteilt oder repliziert, somit nicht nur eine Datenbankinstanz hat, sondern mehrere Datenbankinstanzen, dass man hier noch eine Art Parallelisierung erreichen kann. Und für diese Abfragen gibt es auch im Grid bestimmte Schnittstellen, vordefinierte Schnittstellen, die eben genau solche verteilten Abfragen ermöglichen. Aber selbstverständlich, Sie haben vollkommen recht, es ist nicht jede Anwendung, nicht jeder Anwendungsfall parallelisierbar und verteilbar. Sondern man muss natürlich die Problemstellung korrekt analysieren und versuchen, falls man keinen parallelen Ansatzpunkt dafür hat, dass man dennoch einen anderen Ansatzpunkt findet, die eine parallele Lösung ermöglicht. Aber es stimmt, es ist nicht für alles möglich. Zur Programmiersprache. Die Programmiersprache, die im Moment im Rahmen von Grid Computing verwendet werden, sind nicht unbedingt das, was man im Bereich der Programmiersprachen jetzt aktuellster Stand der Technik nennt, sondern es sind großteils Programmiersprachen wie C, C++, Fortran, die doch schon sehr, sehr alt sind. Aber auch Java ist weit verbreitet. Das sind eigentlich die hauptsächlichen Programmiersprachen, mit denen Anwendungen für Grid Computing implementiert werden.
Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man teilnehmen kann an so einem Grid Computing. Also es Klassifikationen, das eine wäre ja, so wie ich gelesen habe, geht es nur darum, dass man einfach die Ressource, nämlich die Rechnerleistung bekommt. Andere sind wieder so aufgebaut, dass man wirklich Daten auch miteinander austauscht. Nach welchen Kriterien wird das, oder was macht für wen Sinn und wie entsteht das oder was kennen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Also prinzipiell, es kommt darauf an, welcher Funktion man selbst an so etwas teilnehmen möchte. Privat zum Beispiel, wenn man als Privatperson an Grid Computing teilnehmen möchte, privat wird man selten irgendwelche Aufgaben haben, die wirklich rechenintensiv sind, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man seinen Rechner für Berechnungen zur Verfügung stellt. Diese Art der Beteiligung nennt man auch Volunteer Computing, wo man mittels einer speziellen Software seinen eigenen Rechner eben zur Verfügung stellen kann für gemeinnützige Zwecke. Mhm. Eben im Rahmen zum Beispiel des World Community Grid. Andererseits gibt es dann Das, was hier betrieben wird, diese Art von Grid Computing, ist aus der anderen Sicht, wo Großrechenzentren Ressourcen zur Verfügung stellen für Anwender. Und hier gibt es auch wieder eine Unterscheidung in Data Grids, also wo Daten verteilt werden und Daten irgendwo abgelegt werden können in einem Grid. CERN ist natürlich wieder ein LHC, ist wieder dieser Teilchenbeschleuniger ist wieder ein Paradebeispiel hierfür. Genau das Gleiche gibt es natürlich für Berechnungen, also wo wirklich nur die Rechenleistung in Anspruch genommen wird, wo auch wieder CERN mit dem LHC fast ein Paradebeispiel ist, aber wo auch eben diese Meteorologie, diese Strömungssimulationen hineinfallen. Der Logistikbereich, die Anwendungen, die aus unserer Logistikabteilung im Moment dafür implementiert werden, die fallen auch unter diese, wo wirklich die Rechenleistung benötigt wird, wo es weniger um die Daten geht, sondern wirklich rein um die Rechenleistung, dass die genutzt werden kann.
Wo sehen Sie die Zukunft an sich? Also wo wird das hingehen?
Das ist eine gute Frage. Die eigentliche Vision davon war, von Grid Computing ist, dass es nach dem Prinzip des Stromnetzes funktioniert. Das heißt, ich habe ein Netzwerk an Ressourcen zur Verfügung und beim Stromnetz, das kennt jeder, ich habe meine Steckdose, steck an und kann eigentlich Strom konsumieren. Von unterschiedlichsten Kraftwerken in unterschiedlicher Menge. Beim Computing Grid ist die Idee genau das Gleiche. Ich habe meinen Rechner, habe in irgendeiner Art und Weise einen Netzwerkzugang und kann Rechenleistung und auch Speicherplatz konsumieren in fast beliebiger Menge. Und das ist auch die Richtung, in die Grid Computing eigentlich drängt, dass man wirklich Ressourcen, weltweit Ressourcen hat und die auch benutzen kann für wirklich Hochleistungsberechnungen, Hochleistungsapplikationen.
Gibt es von da hinten?
Ja, ich hätte eine Frage. Ja. Gibt es oder gab es in diesen Grids schon irgendwelche bösartigen Softwareansätze? Oder anders gefragt, wenn ich mich selbst an diesem Volunteer Computing beteilige, kann ich mich da halbwegs sicher fühlen, dass mir nicht irgendein böswilliger Mensch aus China oder wo auch immer meine Bankdaten ausspähen möchte?
Zuerst die korrekte Antwort.
Es gibt zwei.
Hundertprozentig sicher können Sie nie sein. Meine Erfahrung ist, sobald ein Rechner in irgendeiner Art und Weise in dem heutigen Fall mit dem Internet verbunden ist, können Sie nie hundertprozentig sicher sein, dass nicht eine Schadsoftware Besitz ergreift von Ihrem Rechner. Ob das jetzt über die Software passiert, die für Grid Computing benötigt wird oder nicht, das ist jetzt die andere Frage. Mit diesem Volunteer Computing können Sie dezidiert sagen, für welches Projekt Sie Ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen wollen. Sie müssen natürlich dann selbst gewisses Vertrauen zu den Verantwortlichen des Projekts haben, dass keine Schadsoftware auf Ihrem Computer ausgeführt wird. An sich wird mit dieser Software eigentlich eine sichere Verbindung hergestellt. Der Code wird mit einer Signatur, mit einer digitalen Signatur übermittelt, die verifiziert wird auf Ihrem Computer, sodass die Computer, die Daten, die berechnet werden und auch die Anwendung selbst, wirklich von dem Autor des Projekts stammt und nicht von jemand anderem. Somit, Sie müssen eigentlich dem eigentlichen Eigentümer des Projekts einmal vertrauen. Aber an sich sicher können Sie nicht sein, dass nicht doch eine Schadsoftware darin ist, wenn der Autor des Projekts nicht Schadsoftware eingefügt hat. In diesem Fall, was Sie hier sehen auf den Bildschirmen, ist es so, dass die Ressourcen, die an diesem Grid teilnehmen, gewisse Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Es gibt regelmäßig eine Sicherheitsausgabe einer zentralen Stelle, die sagt, Sie müssen diese und diese Softwareversion installiert haben, Sie müssen diese und diese Security-Checks regelmäßig machen, Sie müssen gewisse Voraussetzungen mit Ihren, mit Ihren Ressourcen erfüllen, dass Sie überhaupt daran teilnehmen können. Natürlich, nachdem relativ viele Leute darauf zugreifen können, in diesem Fall großteils Forscher, ist die Frage, wie mutwillig handhaben die Benutzer diese Ressourcen. Da können Sie wiederum nicht sicher sein, weil Sie natürlich den ganzen Benutzern vertrauen müssen. Jeder Benutzer wird persönlich identifiziert mit einem Zertifikat und nur mit diesem Zertifikat kann er sich an diesen Grid-Ressourcen anmelden. Falls der Eigentümer des Zertifikats mutwillig mit dem Zertifikat umgeht und dieses Zertifikat verteilt, auch an andere Personen, steigt natürlich die Gefahr, dass Schadsoftware auf diese ganzen Rechenressourcen kommt. Also wie gesagt, hundertprozentig sicher können Sie nicht sein, aber der Level, mit dem der Zugriff überhaupt auf diese Ressourcen möglich ist, ist im Moment noch sehr hoch. Und somit sind die Ressourcen im Moment sehr sicher.
Hat es schon konkrete Fälle gegeben?
Soweit ich weiß, nicht.
Danke.
Gibt es noch eine Frage von Ihnen? Dann würde ich vielleicht warten.
Ich würde sagen, nicht die Daten zu einem genauen Zeitpunkt, wenn man das so verbreitet.
Würden Sie mir ganz kurz das Mikro nehmen, dann können wir nämlich die Frage mit aufzeichnen.
Braucht nicht zum Beispiel der CERN diese Daten zu einem ganz genauen Zeitpunkt, wenn das wirklich da aus Moskau oder so geliefert bekommt, ist ja auch eine Zeitverschiebung. Es dauert ja einige Zeit, bis das hin und her geht. Stört das nicht?
Für das, was diese Infrastruktur benutzt wird, das sind Forschungsprojekte. Und es ist in dem Fall, diese Infrastruktur ist nicht dafür aufgebaut, dass sie wirklich in dem Sinn CERN dient, sondern CERN dient mit dieser Infrastruktur Physikern weltweit. Somit die Daten, die generiert werden, beziehungsweise die Berechnungen, die durchgeführt werden, werden natürlich so schnell als möglich durchgeführt. Aber es wird hier nicht garantiert, dass sie sofort gestartet werden. Das wird nicht garantiert. Noch dazu, wie gesagt, dieses Grid ist, diese Visualisierung hier ist für den Teilchenbeschleuniger ausgelegt und dieser generiert so viele Daten in der Sekunde, dass sie nicht sofort analysiert werden können. Es wird zuerst einmal versucht, dass diese Daten möglichst sicher abgelegt werden und somit möglichst schnell verteilt werden. Und dann muss erst so nach und nach eine Analyse dieser Daten erfolgen. Und da gibt es auch wieder spezielle Gruppen, die sich auf Bereiche dieser Daten spezialisieren und eben dort Berechnungen durchführen und Analysen durchführen.
In unserem Vorgespräch meinten Sie vorher, weil ich Sie fragte, wie das eigentlich ist mit dieser Sicherheit, nämlich seine Daten bereitzugeben, ob das irgendwie, ist es wirklich von jedem erwünscht, dass man alles weiß und so weiter. Also da meinten Sie, Wissenschaft sei ja dafür da, dass man miteinander die Informationen austauscht und dass sie eben für jeden zugänglich sind. Bei diesen privaten oder bei dieser wirtschaftlichen Seite, wenn ich zum Beispiel ein Logistikunternehmen bin und eben das nützen möchte, dann werde ich ja kaum mit meinen Konkurrenten zusammenarbeiten, sondern wie funktioniert dann so ein Netzwerk? Also wie funktioniert dann das? Nütze ich dann nur meine eigenen Ressourcen, die ich weltweit habe, um das zu nützen oder auf was greifen die dann zu?
Das ist eine große Streitfrage. Insofern eine Streitfrage, weil bei unterschiedlichen Anwendungen dürfen Daten auch, besonders aus dem wirtschaftlichen Bereich, dürfen Daten oft auch nicht Ländergrenzen überschreiten. Also es geht auch einmal darum, dass man wirklich sagen kann, auf welchen Ressourcen sollen meine Daten hinkommen. Das ist mit Grid Computing möglich, dass man wirklich sagt, meine Ressourcen kommen nur auf diese und diese und meine Daten kommen nur auf diese und diese und diese, diese Rechner. Über diese virtuellen Organisationen wird dann noch sichergestellt, dass man wirklich nur gezielt einmal die Daten abspeichert und dass nur die virtuellen Mitglieder einer virtuellen Organisation auf diese Daten zugreifen dürfen. Mhm. Somit wird über die Sicherheitsebene, die in der Grid-Software selbst eingebaut ist, wird der Zugriff auf die Daten geregelt und ist somit relativ sicher.
Gibt es noch eine Frage von Ihrer Seite? Dann würde ich nämlich sagen, dass wir eine Pause machen bis zur nächsten Veranstaltung. Sie sind sicher noch 2-3 Minuten da, ja, falls auch jemand direkt mit Ihnen sprechen möchte. Beim nächsten Thema geht es um Fashionable Technology, der Verknüpfung von Design, Mode, Technologie und Wissenschaft mit Sabine Seymour. Und in 20 Minuten geht es wieder weiter. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Michael Grieger bedanken.